Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und heute ist Frage-Antwort-Stunde hier bei uns im Podcast, denn letzte Woche war jetzt nicht so viel los. Also wir haben zwar den neuen Williams gesehen zum Beispiel. Jetzt heute wird der neue McLaren vorgestellt, also die Lackierung, und der neue Aston Martin. Und in der Nacht zu Montag haben wir den neuen Cadillac gesehen. Wir nehmen aber vorher auf, deswegen können wir dazu nichts sagen. Aber wir dachten uns dann, um euch so ein bisschen mitzunehmen, weil das wollen wir ja dieses Jahr noch öfter tun, ein bisschen mehr HörerInnen-Interaktion haben, haben wir einen Fragensticker gemacht auf Instagram, haben bei Spotify sehr viele Fragen bekommen, in unseren Gruppen natürlich auch nach Fragen gefragt, die ihr von uns beantwortet haben möchtet mit unserer Meinung, mit unseren Einschätzungen. Und da ist einiges zusammengekommen. Und bevor wir dann diese Woche, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, die Testfahrten haben, wo wir dann nächste Woche hier im Podcast drüber sprechen können, bei Bahrain 1, das habt ihr letzte Woche Mittwoch gehört, nehmen wir uns diese Fragen mal vor. Und ich begrüße natürlich an meiner Seite, ja, der aus dem Fohlenstall, den ich am liebsten mag, muss ich sagen. Obwohl, ich meine, wir sind uns ja so einer Meinung, ja, so sehr einer Meinung, was ja vielen Leuten missfällt da draußen, dass unsere Vereine bei Leverkusen und Borussia Mönchengladbach jetzt eigentlich dauerhaft nur noch unentschieden spielen können. Weil anders geht's gar nicht. Also die wollen auch keinen Ärger zwischen uns haben. Die wollen, dass wir uns immer gut verstehen. Dennis Lewandowski. Hallo Dennis.
Hallo Kevin und ja, wenn man unsere Frisuren beschreiben würde, wäre es Harmonie. Wir sind das harmonische Duo und das wollen wir doch auch bleiben, oder? Auch zur neuen Saison und deshalb.
Ja, dafür sind wir hier. Also Zwist gibt es woanders. Ne? Bei uns gibt es nur Freundschaft und Liebe bei Starting Grid. Podcast der Liebe, so kann man ihn eigentlich auch nennen.
Genau, wenn ihr Zwist und Hader wollt, guckt das Dschungelcamp. Wenn ihr Liebe wollt, guckt uns oder hört uns. Ja.
Ich meine, jetzt können wir natürlich auch nicht sagen, wer das Dschungelcamp gewonnen hat, da wir das auch voll im Finale aufnehmen, aber hoffen alle, dass es nicht Gil Oferim ist. Vermutlich wird es aber Gil Oferim sein. Also vielleicht hat ja Hupsi über ein gutes Stichwort. Nein, das Hupsi. Machen wir hier. Keine Hupsi-Werbung hier im Podcast. Ja, aber wie gesagt, es sind einige Fragen zusammengekommen, die wir heute gerne beantworten möchten. Allen voran aber das große Thema aktuell in der Formel 1 ist Verdichtungseffizienz. Mercedes ja, im Kreuzfeuer der Konkurrenz, die FIA, die Formel 1, alle wollen mal ran an das Benzin und an den Motor von Mercedes. Denn es könnte sein, dass Verdichtungselemente, sag ich mal, so bearbeitet worden sind, dass Verdichtungsebenen von 1:16 zu 1:18 geworden sind. Und 1:18 bedeutet eine effizientere Verdichtung des Benzins im Motor. Allerdings nicht bei den statischen Tests, die Mercedes alle bestanden hat. Da ist man bei einem Verdichtungseffizienzrahmen von 1:16. Und das ist regelkonform. Das ist genauso, wie es sein soll. Aber die Konkurrenz wittert den großen Trick, wenn der Motor heiß ist. Ja, dass wenn der Motor läuft, dass dieser Verdichtungseffizienzrahmen auf 1:18 hochgeht. Und das würde 15 bis 20 PS mehr Leistung bedeuten und 0,3 pro Runde schneller sein als die Konkurrenz. Und deswegen hat man sich entschlossen, da man natürlich jetzt abwarten muss, wie fällt sich das mit den E-Fuels, denn bei den Testfahrten sind ja alle Teams noch davon frei, gesprochen kann man nicht sagen, aber es ist ihnen freigestellt, E-Fuels zu benutzen oder eben herkömmliches Benzin. In Australien müssen dann E-Fuels benutzt werden, also 100% synthetisch hergestellte Kraftstoffe. Und da will man es dann auch am heißen Motor testen, ob das denn wirklich so ist, dass Mercedes da ein Schlupfloch gefunden hat. Und ja, Mercedes selber, Toto Wolff, hat das ja schon vehement zurückgewiesen, hat gesagt, die Konkurrenz soll einfach einen besseren Job machen, sich auf ihre Arbeit konzentrieren. Es ist ein spannendes Thema, Dennis, weil noch nicht ganz ersichtlich ist, welchen Effekt das dann final wirklich hat. Zweitens natürlich, ob Mercedes wirklich in Anführungsstrichen beschissen hat. Und drittens, was dann die Folgen wären, wenn das ja, dann dazu führt, dass man Veränderungen vornehmen muss am Motor. Also spannendes Thema, das uns bis Australien noch begleiten wird. Und die Diskussionen, die werden in den nächsten zwei Wochen sicher nicht abreißen.
Nee, das werden sie definitiv nicht. Ich glaube natürlich, was irgendwo normal ist, wenn da ein Primus sich aufmacht, vielleicht eben voranzufahren und da das augenscheinlich Beste gebaut hat, dass man da ja nochmal mit ein bisschen mehr Augenmerk drauf guckt. Und ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Wir werden es erst in Australien wahrscheinlich wirklich wissen. Und du machst ja auch noch den Punkt auf. Dann werden auch erst die E-Fuels eingefüllt. Also von daher, ja, wird sehr spannend. Und die Quintessenz, beziehungsweise was passiert, wenn Mercedes da wirklich außerhalb des Reglements gearbeitet hat, das wird ja dann auch noch echt... Ja, extrem. Wie geht man damit um? Mercedes rüstet die meisten Teams aus. Also wir haben ja nicht nur Mercedes Petronas, wir haben dann nebenbei auch noch Williams, McLaren und Alpine, wo gerade McLaren ja auch ein Team ist, was dem Anschein nach um die Weltmeisterschaft fahren könnte. Und da könnten wir wirklich einen großen Impact haben, wenn die Sache wirklich irgendwie schief läuft. Toto Wolff, für mein Empfinden, schien da aber ziemlich sicher. Ich bin sehr gespannt.
Das Problem ist, dass dieses Verdichtungsverhältnis nicht nur unbekannt ist, was es wirklich für einen Effekt hat. Also man mutmaßt, dass es genau diese 15 bis 20 PS 3/10 pro Runde sind, aber genau weiß man es nicht. Es geht dann vielleicht auch eher um sowas wie Durchflussmengen grundsätzlich des Benzins und wie dann die Temperatur effizient genutzt werden kann, um die Verbrennung zu steigern. Aber das wissen wir alles nicht. Was wir wissen ist, dass es für jede Änderung dann am Ende des Tages eine Supermehrheit braucht, eine sogenannte. Und bislang hat sich Red Bull zum Beispiel nicht auf die Seite von Mercedes gestellt, aber sich grundsätzlich mal rausgehalten. Also Red Bull könnte jetzt so ein bisschen das Zünglein an der Waage werden, wenn es darum geht, dann endgültige Veränderungen vorzunehmen am Motor. Das werden wir beobachten für euch. Das werdet ihr natürlich auf allen gängigen Newsportalen lesen können, wie es da in den nächsten Wochen weitergeht. Dann der neue Williams, wollen wir auch ganz kurz über ihn sprechen, Dennis. Haben wir es eigentlich schon? Haben wir schon eigentlich, ne?
Den haben wir schon besprochen, genau, die Lackierung.
Ja. Gut, dann haben wir den schon besprochen, den McLaren Aston und den Cadillac kennen wir nicht. Ja, dann machen wir jetzt die Fragen. Komm, machen wir jetzt die Fragen, ihr habt so viele Fragen gestellt.
Die 50-Euro-Frage kommt als erstes. Genau. Ich bin bereit, Herr Jauch.
Okay. Sophia bei Spotify, eine Frage zum Diskutieren. Wann denkt ihr, wird die erste Frau in der Formel 1 fahren? Wir gehen direkt mal in die Vollen und da können wir bei Mercedes bleiben, meiner Meinung nach, denn Dorian Pain ist für mich eigentlich jetzt die Kandidatin, auf die ich baue, in den nächsten Jahren den Schritt machen zu können in die Formel 1 und wo ich auch Mercedes ganz klar in die Verantwortung nehme. Dorian Pain hat letztes Jahr die F1 Academy gewonnen. Mercedes hat sie als Entwicklungsfahrerin jetzt auch präsentiert zur anstehenden Saison. Sie fährt jetzt noch einmal irgendeine Formel-4-Serie, ich weiß gar nicht genau welche. Es ist im Endeffekt auch egal, weil der nächste Schritt muss dann sein, meiner Meinung nach, dass Mercedes ihr nächste Saison ein Formel-3-Cockpit subventioniert und zwar komplett durchfinanziert und auch ein Formel-3-Cockpit, was sie nach vorne bringt. Ein Formel-3-Cockpit, was ihr hilft, wo sie ihre Klasse zeigen kann gegen die Männer in der Serie und dann muss das sukzessive so weitergehen. 2 Jahre Formel 3, 2 Jahre Formel 2. So, dann sind wir bei 27, 28 Formel 3, 29, 30 Formel 2, ja, und 2031 dann Formel 1. So, dann hat's, dann ist sie, glaube ich, sie ist jetzt 22. Das habe ich gesagt, 4 Jahre, dann ist sie 26, 27, perfektes Alter, wie ich finde. Ja, also 2031 wäre dann jetzt so der Weg für, also meiner Meinung nach für Dorian Pain. Es kann natürlich auch sein, dass sie so gut ist und dann ein Jahr Formel 3 nur fahren muss, dann in die Formel 2 kann. Aber es hat auch was mit Glaubwürdigkeit zu tun, jetzt tatsächlich, was Mercedes angeht, was Toto Wolff und Susi Wolff angeht. Weshalb ich Sophias Frage ganz klar mit spätestens 2031 beantworten würde. Pain ist eine Kandidatin, Mathilda Paz aus deutscher Sicht jetzt sicherlich interessant in der Fun Academy für Aston Martin am Start, fährt aber auch verschiedene Formel 4 Serien noch, super talentierte junge Rennfahrerin, hoffen wir auch mal hier im Podcast zu haben dieses Jahr, da wollen wir sie mal reinholen und ein bisschen mit ihr quatschen über ihre Karriere, über ihren Werdegang und über ihre Ziele. Ja, hältst du das für realistisch, bis 2031 dann die erste Frau in der Formel 1 fahren zu haben?
Also ich glaube auch, das ist das Mindeste. Also die nächsten 5, 6 Jahre wird es definitiv noch andauern. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, die wirkliche Förderung und die hoffentlich auch nachhaltige Förderung, denn das ist ja immer der Unterschied zwischen ich mache etwas medienwirksam und ich mache es mit Herz. Du sagst es, also Mercedes muss Taten folgen lassen, wenn man wirklich an Paar glaubt. Und dann wäre das der Weg und der würde sicher noch 4, 5 Jahre dauern. Sie ist wahrscheinlich aktuell die heißeste Kandidatin auf diesen Sitz in der Formel 1. Und ja, und dann wird die Zeit es zeigen. Also dieses Engagement, das muss halt wirklich diesen Ernsthaftigkeit haben und dieses Mercedes muss dahinter stehen und muss es wirklich machen, denn immer in die Formel 4 jemanden reinschmeißen in irgendwelche Regular Series, da kommt man nicht weiter. Es muss kompetitiv sein, das muss ja auch und das ist ganz wichtig und ich glaube, das hatte ich ja auch letzte Mal schon gesagt, gerade für die Frauen im Motorsport ist es auch wichtig, dass es keine PR-Aktion bleibt, dass da wirklich eine talentierte Fahrerin kommt, die es einfach aufnehmen kann mit den Männern, die schnell ist und nicht, dass man irgendwie schaut, so wie man manchmal das Gefühl hat, dass einige, und da muss ich leider auch dieses Race-Hör-Programm von Alpine nehmen, wo man sehr medienwirksame Gesichter reingesetzt hat, vielleicht auch sehr hübsche Gesichter, die auf Instagram viele Follower generieren, aber diese Ernsthaftigkeit war in dem Projekt nie da und es muss eine Ernsthaftigkeit sein. Ich glaube, wenn wir so ein bisschen die Zeit sehen, seit wann es wirklich Gott sei Dank auch die großen, größeren Chancen gibt für Frauen im Motorsport, seit wir eine eigene Serie haben. Ich erinnere da auch nochmal an das Iron Dames Programm in der WEC und in der Langstrecke, wirklich tolles Programm, wo die Ladies da wirklich für Aufsehen sorgen, das muss man ganz klar sagen, die fahren da wirklich mit in ihrer Klasse, sind da eben auf einem Level mit den Männern und das ist ja das, was wir auch wollen. Und ich glaube, wenn Mercedes als Vorreiter vielleicht dieses Programm jetzt wirklich schnürt, was du gerade sagst, dann können wir in 5 bis 6 Jahren vielleicht wirklich die erste Frau in der Formel 1 begrüßen. Und das wäre ja wünschenswert. Und vor allen Dingen wetten wir dann auch mal wieder mal zu zeigen, dass die Formel 1 sich auch öffnet. Und ich glaube, der Zeitpunkt jetzt ist enorm günstig, weil die Formel 1 jetzt auch einfach nicht mehr darauf angewiesen ist, dass man irgendwo ständig schaut, dass man Paydriver nimmt, die vielleicht viel Geld haben, in der Jugend da eben schon hingefördert wurden, sondern dass man auch mal versuchen kann, wirklich Talente zu entdecken. Das ist ja immer noch das große Manko im Motorsport. Man findet kaum Talente, weil die Talente eigentlich gar nicht die Chance haben. Und ich fände es toll, wenn dieses Programm jetzt dann wirklich mit der Ernsthaftigkeit vorgeführt wird und wir sie demnächst zumindest erstmal im F3-Grid sehen. Und dann, glaube ich, kann da wirklich was draus werden.
Nicht falsch verstehen, ich glaube nicht, dass es darum geht, jetzt eine Frau auf Teufel komm raus in die Formel 1 zu bekommen. Die soll es auch drauf haben, die soll sich auch beweisen können. Aber ich glaube nicht, dass es damit getan ist, sie einfach in irgendein Formel-3-Cockpit zu stecken, sondern man muss ihr die Möglichkeit geben, ein Formel-3-Cockpit zu besetzen, das ihr wirklich hilft und das sie nach vorne bringt und nicht bei einem Hinterbänkler-Team zu landen, wo schlechte Ingenieure rumlaufen. Also wir hatten das in den letzten Jahren ja auch zum Beispiel mit Tatiana Calderon, die mal Formel 2 gefahren ist, aber in was für Teams? Also es ist dann im Endeffekt so, ja, sie fährt mit, aber so wirklich was bringen tut sie nicht. Und ich finde, Talentförderung geht auch damit einher, dass du den Fahrerinnen die Möglichkeit gibst, in Teams dabei zu sein, die wirklich helfen und die ihr auch was bringen für die Entwicklung und dann dementsprechend vielleicht auch Mercedes. Ne? Und da finde ich, ist auch ein Unternehmen wie Mercedes genau das richtige Unternehmen für eigentlich dann auch so visionär zu sein und diesen Frauen die Unterstützung zukommen zu lassen, die sie verdienen. Bleiben wir bei Mercedes und kommen zur Frage von Nils. Wobei die Frage eigentlich eher in Richtung Ferrari geht. Auch bei Spotify gestellt, wenn wir davon ausgehen, Mercedes ist überlegen die Nummer 1 und belegt mit Russell und Antonelli die Plätze 1 und 2 in der WM und Ferrari folgt als zweite Kraft auf 3 und 4. Wäre es dann ein Erfolg für Ferrari, Leclerc und Hamilton, beziehungsweise was ist denn nach der schlechten Saison 2025 überhaupt die Erwartungshaltung an Ferrari? Danke fürs Beantworten auf eine hoffentlich spannende Formel 1 Saison 2026. Grüße, Nils. Ja, Nils, Grüße zurück und Dennis darf die Frage zuerst beantworten.
Die Erwartungshaltung in Maranello ist ja eigentlich immer die, dass man am Ende des Jahres die Weltmeisterschaft einfährt. Von daher wäre es ehrlicherweise eigentlich, glaube ich, eine Enttäuschung, wenn man eben hinter Mercedes zurückbleibt und Mercedes wegfährt, weil Ferrari schon an sich den Anspruch hat und haben sollte auch, dass man das beste Auto und den besten Motor bauen möchte. Wenn wir es jetzt realistisch betrachten, nach der letzten Saison wäre es, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Ergebnis für Ferrari, wenn man mal wieder Rennsiege einfahren würde, wenn man mal wieder Pole Positions einfahren würde. Von daher, glaube ich, kreuzt sich das ein bisschen, weil man auf der einen Seite eben ja diese Glanz und Gloria aus Maranello hat, diese hohe, hohe Erwartungshaltung, die Tifosi. Man hat mit Lewis Hamilton und Charles Leclerc sicher das spannendste und wahrscheinlich auch teuerste Fahrerduo der Formel 1. Und da muss irgendwie was kommen. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, wo Ferrari eben herkommt. Und bei all dem Glanz und bei all dieser Nostalgie bei Ferrari muss man sich auch mal immer wieder verdeutlichen, wie viele und wie lange Durststrecken dieses Team eigentlich hinter sich hat. Wenn wir jetzt mal wirklich überlegen, wenn 1979 Jody Scheckter, danach kam erstmal bis Michael Schumacher nichts, dann kam ein paar Jahre Michael Schumacher, ein Ausrutscher von Kimi Räikkönen, der, wenn wir ehrlich sind, auch nur zustande kam, weil es bei McLaren eben intern gebrannt hat. Grüße an der Stelle an Fernando Alonso. Und danach kam wieder nichts. Also diese große Nostalgie und diese große Titelsammlung, die ist immer in sehr, sehr komprimierter Zeit zustande gekommen. Und es wird mal wieder Zeit für Ferrari, so eine Phase zu beginnen. Und wenn nicht jetzt, wann dann? Dann reden wir erst wieder 2030 davon, dass wir vielleicht dem Vernehmen nach da wieder was geändert bekommen, reglementseitig. Dann sind schon wieder 4 Jahre vergangen und also es sollte für Ferrari eigentlich jetzt sein. Eigentlich steht 1:12 in Maranello. Ich weiß nicht, wie siehst du das, Kevin?
Sehe ich 100% genauso. Also die Erwartungshaltung an Ferrari muss immer der Titel sein. Ich glaube, alles andere, dann reden wir nicht über Ferrari, dann reden wir über McLaren eigentlich. So, ne? Also, die Frage ist ja auch, inwieweit kann McLaren dieses Jahr wieder an diese Erfolge aus den letzten beiden Jahren anknüpfen? Wie gut machen sie das mit der Regeländerung? Ferrari hatte jetzt sehr viel Zeit. Ja, die mussten letztes Jahr nach China eigentlich nichts mehr fürs Auto 25 tun, haben sich ja komplett auf 2026 konzentriert. Und ich finde, ein Stück weit ähnlich wie bei Mercedes muss man die Erwartungshaltung an den Motor von Ferrari auf jeden Fall haben, dass der immer in der Lage ist, in die Top 3 zu fahren. Und dann hast du mit Lewis Hamilton und Charles Leclerc ein richtig starkes Fahrerduo, was auch immer in der Lage sein wird, wenn denn alles funktioniert, in die ersten 3 zu fahren, ja, in der Fahrer-WM. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Mercedes vorne wegfährt, dann hast du die Frage, was passiert mit McLaren? Das wissen wir nicht. Was passiert mit Red Bull? Das wissen wir nicht. Aber erstmal geht Ferrari für mich als zweitstärkste Kraft in die Formel-1-Saison 2026. Und dann hängt es ein bisschen davon ab, was kommt jetzt bei dieser Mercedes-Nummer raus? Müssen sie irgendwas verändern? Dann sind sie vielleicht ruckzuck sogar Top-Favorit und dann müssen sie es natürlich erstmal noch nach Hause bringen. Also viele Fragezeichen, aber die Erwartungshaltung an Ferrari nach der Saison 2025 ist erstmal Siege holen. Wieder mal zeigen, wer man ist. Das wäre auch ganz schön. Und eigentlich ein Titel. Egal, ob es ein Konstrukteurstitel oder ein Fahrertitel ist. Und wir alle wissen, der Fahrertitel ist jede Menge mehr wert. Und dann hast du mit Leclerc einen, der zum ersten Mal Weltmeister werden will und mit Lewis Hamilton einen, der zum 8. Mal Weltmeister werden will und endlich diesen vermaledeiten 8. Titel haben möchte. Ja? Deshalb, ich finde schon, dass man an Ferrari, und ich hatte auch eine längere Diskussion mit unserem Hörer Anthony aus unserer Telegram-Gruppe zuletzt, der ja auch glühender Ferrari-Fan ist, wo ich auch genau das immer wieder gegeben habe und er ja auch, finde ich immer witzig, eigentlich der größte Kritiker ist, der Social Media, der YouTube-Videos von Formel1.de, wenn es darum geht, wenn wir über Ferrari sprechen, weil ich glaube, diese hohen Erwartungen und das, was man an Ferrari dann festmacht und das, was Ferrari liefert, das geht einfach so weit auseinander, dass es, finde ich, fast ja, unmöglich ist, das Ganze nicht ein bisschen auch vielleicht überdeutlich kritisch zu sehen. Weil du eben auch als Beobachter, Journalist, Fan, wie auch immer, da kannst du ja nichts schönreden. Also ich finde, bei Ferrari kannst du einfach nichts schönreden. Entweder bist du ganz oben oder du bist einfach nicht gut genug. Und wenn du nicht gut genug bist, dann musst du diese Kritik halt auch aushalten. Und deswegen wird der Saisonstart super, super wichtig sein bei Ferrari, meiner Meinung nach. Und dann ein Stück weit auch, wie entwickeln sie sich weiter im Laufe der Saison? Wie entwickelt sich das Teamduell im Laufe der Saison zwischen Hamilton und Leclerc, wenn sie beide um Siege fahren können? Oder aber ist es das nächste Luftschloss, was gebaut wird? Und dann, glaube ich, wird sich relativ schnell relativ viel drehen bei Ferrari. Dann sehe ich Frédéric Vasseur in Gefahr, dann sehe ich Charles Leclerc den Rennstall wechseln, dann sehe ich Lewis Hamilton aufhören, dann könnte das so richtig schön implodieren. Aber es kann ja nur besser werden als letztes Jahr, aber im Endeffekt im Kampf der Top 4 ist Ferrari für mich, gehen sie als zweite Kraft in die Saison und müssen den Titel angreifen. Es geht gar nicht anders. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann sprechen wir über viele weitere Fragen und geben euch viele weitere Antworten. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Endlich geht sie los, die Formel 1 Saison 2026. Uns steht ein besonderes Jahr bevor, denn es gibt neue Regeln, es gibt neue Autos und es gibt neue Teams, darunter auch Audi. Die spannenden Fragen zur Formel 1 Saison 2026 haben wir euch in der XXL Saisonvorschau von Starting Grid beantwortet. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, haben euch auf den neuesten Stand gebracht, haben über alle Teams, alle Fahrer und alle wichtigen Informationen gesprochen, damit ihr top informiert in die Saison gehen könnt, und natürlich haben wir auch getippt, gewagt und ein bisschen sicher. Generell solltet ihr euch merken, Starting Grid, jede Woche Montag neu.
Starting Grid. Keep racing.
Zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Viele Fragen haben wir bekommen von euch und die Antworten möchten wir euch geben. Unsere Einschätzungen zur Formel 1, zu vielen weiteren Themen, die ihr ins Spiel gebracht habt. Wir wechseln jetzt mal kurz auf Instagram, nachdem wir einige Fragen von Spotify beantwortet haben. Haben wir bei Instagram eine Frage von krt.hw bekommen. Wann startet die Kicktipp-Runde 2026? Ist eine sehr beliebte Frage bei euch, denn ihr möchtet natürlich wieder mittippen. Die wird zeitig zum Saisonstart starten. Ist ja noch ein bisschen Zeit, 4 Wochen haben wir ja noch. Wir arbeiten im Hintergrund gerade daran, das Ganze von Kicktipp zu lösen und eine eigene Homepage oder Möglichkeit aufzustellen, dieses Tippspiel ein bisschen individueller zu gestalten und ein bisschen besser zu machen für euch auch. Deshalb habt noch ein bisschen Geduld, wir werden aber rechtzeitig bekannt geben, wenn es dann soweit ist. Aber es wird wieder ein großes Tippspiel geben, natürlich, das lassen wir uns nicht nehmen. Daniel möchte wissen, welche Highlights plant ihr für euren Podcast in diesem Jahr? Wir feiern ja 10 Jahre Starting Grid, am 30.05. ist es soweit. Da ist dann wirklich 10 Jahre Kevin Scheuren und wechselnden Co-ModeratorInnen. da planen wir natürlich was Schönes für, aber wir werden in diesem Jahr auch den kleinen Preis von Starting Grid zum Beispiel wieder aufleben lassen. Unser großes Formel 1 Quiz, wo ja Raphael Zink immer noch unser Titelverteidiger ist, der seinen Titel dieses Jahr auch verteidigen soll gegen einen von euch. Da planen wir was Schönes. Dann ist mein großes Ziel dieses Jahr im Podcast einen aktiven Formel 1 Fahrer im Interview zu haben. Da arbeite ich im Hintergrund schon sehr dran, dass uns das gelingt, dass wir euch da auch eine Stimme aus der Formel 1 nochmal bringen können. Und im Idealfall auch eine HörerInnenreise nochmal an eine Strecke. Ich habe selber halt noch keine Ahnung, wie es beruflich für Formel1.de aussieht mit Streckenreise. Deswegen ist es ein bisschen schwer zu planen. Es ist ein bisschen ärgerlich, aber ich hoffe, dass sich das in den nächsten Wochen zeigt, wo es vielleicht für mich an die Strecke geht. Und dann werden wir da schnellstmöglich auch bekannt geben, wo wir dann hinfahren, Dennis und ich. Und dann auf jeden Fall auch mit euch gerne ein Rennen vor der Strecke oder von der Strecke oder an der Strecke sehen möchten. Und wir wollen dieses Jahr natürlich noch viel, viel mehr mit euch machen. Wir hatten im vergangenen Jahr unseren Ausflug nach Oberhausen zur Formel-1-Ausstellung. Und unser Plan ist auf jeden Fall, so Stammtische zu machen in verschiedenen Orten. Da werden wir im Laufe des Jahres dann zukommen, wo wir uns dann mit euch treffen und einfach einen schönen Abend haben, ein bisschen über Formel 1 quatschen und euch einfach kennenlernen. Denn das ist das Wichtigste. Ohne euch geht's ja nicht. Das klingt immer so abgedroschen, ja, Dennis, aber ohne die Hörerinnen und Hörer geht's halt wirklich nicht.
Nee, also wir können ja hier erzählen, wie wir wollen. Ne? Am Ende brauchen wir die Leute, die uns überhaupt zuhören wollen. Und dann am wichtigsten finde ich immer auch die anstehenden Diskussionen und Austausche in unseren Gruppen. Und das liebe ich. Ich fand Oberhausen wirklich ultra toll. Du hast es ja hinterher bei Instagram noch mit Just Drive hinterlegt. Also das war schon sehr schön, da die Leute kennenzulernen, mit allen darüber zu sprechen, auch wie jeder Formel 1 lebt und was er damit verbindet. Und oft sind es ja wirklich schöne und auch persönliche Dinge, die man eben mit einem Sport verbindet. Von daher freue ich mich riesig drauf. Und gerade wie du sagst, wenn man Leute persönlich kennenlernen darf, ist das wirklich ein Geschenk. Und ich finde das sehr, sehr toll. Also Oberhausen hat mir wirklich, das soll jetzt kein Geschleim oder so sein, aber es hat mir wirklich viel gegeben, einfach weil man da Menschen kennenlernt und ich finde es auch sehr, sehr schön, einfach dann auch die Sachen, die Leute einem ja auch mitgeben, was sie auch mit dem Podcast verbinden, das ist schon toll. Also von daher freue ich mich da riesig drauf.
Dann haben wir eine Frage von Sebastian bekommen. Auch er will wissen, bei welchem Rennen seid ihr vor Ort und warum ist es Kurve 3 in Österreich? Österreich steht auf jeden Fall auf der Liste. Nochmal. So ganz 100% sicher ist es noch nicht und deswegen bitte auch da noch ein bisschen Geduld. Michael, welche Rennstrecken werden durch die neuen Fahrzeuge gute Rennen bieten können? Das, finde ich, ist eine sehr, sehr spannende Frage, die wir erst im Laufe der Saison wirklich beantworten können. Aber ich hoffe ja, dass vor allem diese Stadtrennen durch dieses neue Reglement ein bisschen attraktiver werden. Dass wir vielleicht sogar, Monaco wird es wahrscheinlich schwierig, da ein spannenderes Rennen hinzubekommen, aber wir haben ja einen Sprint in Singapur zum Beispiel dieses Jahr, dass wir gerade bei diesen Rennen, Madrid kommt ja auch noch dazu, auf dem Madring, dass genau diese Rennen vielleicht ein bisschen davon profitieren, durch die aktive Aerodynamik, durch die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, aber auch sowas wie Spa, Sandford, wo ich finde jetzt die Rennen in den letzten Jahren auch nicht so der Bringer waren. Ne? Gerade Spa, ja, Spa liebe ich, aber Spa ist halt auch, ist auch echt anstrengend zuzugucken manchmal. Ja? Also fairerweise, gerade im Fernsehen, wenn du vor Ort bist, ist es nochmal was anderes, aber ich finde gerade im Fernsehen ist Spa manchmal schon eine sehr zähe Nummer. Also Spa, Sandford, die Stadtrennen. Das sind so die Strecken und Rennen, wo ich mir durch das neue Reglement ein bisschen mehr Attraktivität erhoffe.
Ja, ich glaube auch, es werden wahrscheinlich genau diese Hybridstrecken aus Stadtkurs und Rennstreckenlayout sein, die ähnlich auch Saudi-Arabien zum Beispiel, die davon profitieren werden und auch schon generell in der letzten Phase der Formel 1 profitiert haben. Wenn wir ehrlich sind, das waren die besten Rennen. Diese Strecken, die haben eben vom Layout her eine sehr, sehr gute Anpassung an die aktuelle Formel 1, wie ich finde. Die Frage, die sich für mich am meisten stellt, ist, wie viel Einfluss kann der Fahrer eben wirklich am Ende des Tages durch die neuen Systeme nehmen? Ne? Also durch den Boost, durch das Anstellen der Flügel, durch die aktive Aero eben. Wie viel wird das wirklich ausmachen? Wie viel Unterschied wirst du haben, auch was diese Elektrifizierung ja angeht? Ne? Also Batterieeinteilung und das wird, glaube ich, der Hauptpunkt erstmal sein und das wird sich dann automatisch auf die Strecken übertragen. Und wenn wir irgendwann an einem Punkt sein sollten, wo alle das System hundertprozentig gleich bedienen, wo alle Motoren, was die Energieeffizienz angeht, gleich arbeiten, dann befürchte ich, dass es am Ende wieder genau die Strecken werden, die es jetzt waren und sich das Bild nicht verändern wird. Deswegen hoffe ich wirklich darauf, dass der Fahrer und Einstellungen und die Systeme und dass das wirklich der Schlüssel wird. Und dann könnten eben auch Fahrer wie Fernando Alonso, der ja dafür bekannt ist, genau bei sowas einfach ein Fuchs zu sein, wenn er uns ja damals in Spa, wo er auch nochmal da die Entscheidung mit den Regenreifen getroffen hat und nochmal diese letzte Runde da gefahren ist. Also wenn das Zünglein an der Waage ist, der Fahrer, dann glaube ich, könnten wir da wirklich einige spannende Sachen erleben. Hoffen wir einfach drauf. Und ja, Spa hat es ehrlicherweise bitter nötig. Ich liebe die Strecke auch. Wir haben ja auch zusammen dort ein Rennen erlebt und deswegen möchte ich da nichts missen und möchte die Strecke auch gar nicht in Verruf bringen. Aber wenn es da ein bisschen flotter und ein bisschen wilder vor sich geht, dann wäre das, glaube ich, schon nicht verkehrt.
Colin möchte wissen, wen aus der Formel 1 außer Max Verstappen könntet ihr euch in anderen Rennserien vorstellen? Ich glaube, wir klammern jetzt auch mal Nico Hülkenberg und Fernando Alonso aus, die das ja auch schon hinter sich haben. Wen siehst du da in einer anderen Rennserie und vielleicht auch in welcher?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube tatsächlich, dass, ja gut, kann man Liam Lawson, der war auch schon in der DTM, ne? Albon auch. Carlos Sainz würde ich sagen. Carlos Sainz könnte ich mir vorstellen, dass er vielleicht wirklich mal nach der aktiven Karriere in Dakar in die Fußstapfen seines Papas treten würde. Fände ich auch eine schöne Story. Vielleicht mit ihm als Beifahrer dann sogar, wenn es dann hoffentlich noch gesundheitlich für den Senior möglich ist. Und das wäre, glaube ich, eine Story, die ich echt cool finden würde.
Ich habe so einige auf der Liste. Muss ich sagen. Also ich habe, Sainz in Dakar habe ich jetzt nicht gehabt, aber macht total Sinn. Also Rallye oder generell, wie gesagt, Dakar. Charles Leclerc fährt für mich 100% irgendwann die 24 Stunden von Le Mans mal mindestens. Also mit Ferrari zusammen, mit seinem Bruder zusammen. Das denke ich mal, ist auch so der große Wunsch, dass Arthur und er mal gemeinsam 24 Stunden von Le Mans machen. Ich sehe einen Kimi Antonelli auch mal woanders fahren, in einer anderen Rennserie in den nächsten Jahren. Esteban Ocon und Pierre Gasly glaube ich auch, dass die vielleicht mal ihren Fuß in die WEC reinhalten werden, wenn es mit der Formel 1 irgendwann nichts mehr ist. Wenn ich zum Beispiel, um die Frage auch mal kurz umzudrehen, weil wir können jetzt im Grunde genommen jeden einmal durchgehen, aber das wären jetzt so meine akuten Kandidaten, die ich da auf der Liste habe. Wer zum Beispiel keine andere Rennserie fahren wird, glaube ich, ist Lewis Hamilton. Ich glaube, wenn der mal durch ist mit der Formel 1, dann ist der auch durch mit der Formel 1. Dann macht der nichts mehr. Wohingegen ich so einen Fernando Alonso, wenn der irgendwann keinen Bock mehr auf Formel 1 hat, dann wirklich, den sehe ich dann trotzdem nochmal irgendwo fahren. Einfach aus Jux und Dollerei. Also das kann man auch auf die andere Seite ziehen. Da ist vielleicht Lewis Hamilton so ein bisschen der, der halt einfach ein purer Formel 1-Fahrer ist und gar nicht wirklich die Ambition hat, irgendwo anders zu fahren.
Ja, was man ja auch nicht vergessen darf für Lewis Hamilton. Also ich bin sehr gespannt, wenn ich dieses Jahr zu den 24 Stunden Nürburgring aufbreche, was da im Fahrerlager los sein wird. Ich glaube auch für Fahrer, deswegen finde ich es umso bewundernswerter, dass Max Verstappen sich dem aussetzt. Denn jetzt stellt euch mal wirklich vor, so ein Lewis Hamilton wäre irgendwo in einer anderen Rennserie, wo eben das Fahrerlager offen ist. Also ich glaube schon, dass das dann auch schwer ist, erstmal den Fokus zu behalten, dann zweitens sich da einfach nur zu bewegen, wenn diese Fanmassen warten. Deswegen, und Lewis Hamilton, du sagst es, für mich ist Lewis Hamilton Formel-1-Fahrer. Ich glaube, außerhalb dessen, er hat eben nicht die Möglichkeit, da schießt mir sofort wieder die Anfänge von Sky F1 in den Kopf, als die Doku von Hamilton und Valentino Rossi gefühlt 100 Mal gelaufen ist. Also er wird jetzt auch nicht die Sportart wechseln können, so wie Valentino es gemacht hat, einfach weil Valentino im hohen Alter in der GT3 noch sehr gut mithalten kann. Lewis Hamilton könnte jetzt wahrscheinlich nicht mehr in den Motorradsport. Aber das wäre auch so. Also die Punkte, die du siehst, und Kimi Antonelli glaube ich auch tatsächlich, dass er auch ein begeisterter Simracer gewesen in seiner Jugend. Und ich glaube gerade, das Simracing öffnet vielleicht auch ein bisschen wieder die Wertschätzung der Fahrer für andere Rennserien und auch das Interesse an anderen Autos einfach. Und von daher glaube ich auch, Kimi Antonelli wäre auch ein richtig, richtig guter Punkt. Der da vielleicht auch nochmal tätig werden kann. Für Gasly und Ocon wäre ja Alpine natürlich naheliegend in der WEC, aber die steigen dem Vernehmen nach leider nächstes Jahr wieder aus.
Ja. Tiag möchte wissen, weil dann bleiben wir direkt mal bei diesem Thema. Wie wahrscheinlich ist ein Wechsel von Max Verstappen? Welche Ausstiegsklausel könnten greifen? Ist die Connection zwischen Mercedes und Max in der GT3-Serie ein Vorreiter für eine zukünftige Zusammenarbeit in der Formel 1? Das ist natürlich eine super spannende Frage. Das ist eine Frage, ist eine Million-Dollar-Frage, eine Million-Euro-Frage, wenn man so will, weil sie niemand final beantworten kann. Dass es irgendwelche Ausstiegsklauseln im Vertrag von Max Verstappen gibt, das dürfte klar sein. Und dass, wenn Max Verstappen Red Bull verlassen will, glaube ich, haben die gar keine Möglichkeit, das zu verhindern unter den Umständen, die er selber erzeugen kann. Die Frage ist aber, will er das überhaupt? Will er überhaupt gehen? Und natürlich ist es schon spannend jetzt, dass er für die 24 Stunden am Nürburgring sich von Ferrari löst und das jetzt mit Mercedes macht. Ob das jetzt eine gute Entscheidung ist oder keine gute Entscheidung, das werden wir dann sehen. Ich weiß aber nicht, ob es jetzt schon weit genug reicht, um zu sagen, daraus kannst du eine Connection ziehen, dass er auch zu Mercedes gehen würde. Ich glaube einfach, dass ein offener Kanal herrscht zwischen ihm und Toto Wolff mittlerweile, dass man hier und da auch mal quatscht. Und das haben ja auch alle Seiten gesagt, eigentlich, dass man zumindest mal geredet hat. Obwohl Max Verstappen sich da ziemlich bedeckt gehalten hat, aber sowohl Russell als auch Wolff haben das ja gesagt. Und wäre die Tür für dieses Jahr aufgegangen, wäre wahrscheinlich Kimi Antonelli durch die Alpine-Tür gegangen und Max Verstappen hätte neben George Russell gesessen. Ich glaube wirklich, dass die Chancen eines Abgangs von Max Verstappen sehr von einem anderen Fahrer abhängen. Und die Credits gebe ich gerne an Sebastian Marschall, einer unserer Hörer und auch Kanalmitglied auf Formel1.de auf YouTube. Der hat im letzten Kanalmitglieder-Stammtisch gesagt, er glaubt, dass der größte Dominostein Fernando Alonso ist. Und da ist absolut was dran, weil dieses Aston Martin Cockpit sehr entscheidend werden könnte für all das, was danach folgt. Denn wenn Fernando Alonso sich entschließt, am Ende der Saison 2026 in den Sack zu hauen und die Formel-1-Karriere zu beenden oder in anderer Art und Weise bei Aston Martin weiter aktiv zu bleiben, aber nicht mehr zu fahren, dann ist ja genau das Cockpit, was wahrscheinlich den Fahrer am reichsten machen wird und mit Adrian Newey hoffentlich auch perspektivisch zum Weltmeister frei, vielleicht mit das interessanteste Cockpit, je nachdem, wie dann der Honda-Motor auch läuft. Und da gibt es dann eben die Möglichkeit, entweder sagt Adrian Newey, ich möchte unbedingt wieder mit Max Verstappen arbeiten, dann wird Lawrence Stroll mit einem Blankoscheck zu Max Verstappen gehen und sagen, so viele Nullen, wie du möchtest, kannst du dir gerne eintragen. Deine Vertragslaufzeit kannst du eintragen und wenn du mit Aston Martin was machen möchtest in der Langstrecke, können wir das auch ermöglichen. Denn Aston Martin ist ja auch, glaube ich, mit dem Weltkeier in der WEC aktiv. Da könnte man natürlich was machen oder aber sicherlich auch GT3. Ja, gibt es ja auch einige Aston Martins, mit denen er da fahren kann. Also das wäre interessant. Aston Martin könnte aber auch sagen, vielleicht wollen wir was Britisches haben. Wie das läuft, dann könnte man George Russell zu Aston Martin holen, dann ist wieder ein Platz bei Mercedes frei, weil wie interessant ist es, neben George Russell bei Mercedes zu fahren, weil die beiden verstehen sich nicht wirklich und Toto Wolff, ich weiß nicht, ob er nicht gut daran täte, mit Kimi Antonelli weiterzumachen, neben Max Verstappen, zwei, die sich wirklich gut verstehen und wo man nicht allzu sehr Babysitter spielen muss, für die potenziellen Querelen. Oder aber bleibt Max Verstappen bei Red Bull, weil Red Bull ihm ja auch die Freiheiten gibt. Ich meine, Red Bull hätte ja auch sagen können, nee, sorry Max, also wenn du sowas machen möchtest, dann fahr doch bitte fort. Ja, dann fahr doch bitte fort, ist unser Partner im Motorenprogramm. Aber keiner legt ihm Steine in den Weg, mit dem Mercedes zu fahren. Und vielleicht muss man sich auch davon lösen, dass all das so eine Korrelation erstellen muss, was dann auf seine Formel-1-Karriere einzahlt. Und deshalb, glaube ich, sind die Chancen, dass Max Verstappen bleibt bei Red Bull, glaube ich, ziemlich groß, wenn Red Bull sich in die Richtung entwickelt, die er mag und wo er sich wohlfühlt und wo er sagt, hier möchte ich bleiben. Und ich glaube, dann reden wir gar nicht darüber, dass er den Rennstall verlässt. Aber das, was Sebastian gesagt hat, wenn Fernando Alonso sagt, ich gehe, dann bin ich gespannt, weil ich glaube, dann könnte sich einiges drehen und dann ist natürlich auch Max Verstappen wieder im Spiel. Also ja, es steht und fällt mit der Leistung von Red Bull. Wenn es ihm die Möglichkeit gibt zu gehen, wird er das machen. Aber sie haben auch alle Chancen, ihn davon zu überzeugen und alle Mittel und Möglichkeiten, dass er sagt, ich möchte hier bleiben. Und das muss nicht zwingend Mercedes werden, meiner Meinung nach.
Die Sache bei Mercedes ist natürlich auch, brauchen sie einen Max Verstappen jetzt Ende 2026 überhaupt? Wenn wir jetzt mal diese Prämisse nehmen, dass Mercedes vielleicht Weltmeister wird, dann würde ich jetzt schätzen, wahrscheinlich mit George Russell, dann wirst du an erster Stelle den Weltmeister nicht vor die Tür setzen. Also ich glaube, das gab es 96 bei Williams, aber seitdem auch irgendwo nicht mehr, dass du einfach mal den Weltmeister vor die Tür setzt. Und Kimi Antonelli ist nun mal diese Mercedes-Story, die sie, glaube ich, auch erzählen wollen. Und vor allen Dingen, wenn das Auto so gut ist, dass sie eben Weltmeister werden, warum sollten sie dann einen Max Verstappen für wirklich viel Geld wahrscheinlich einkaufen, wenn es auch so läuft? Und von daher hat Mercedes es erstmal in der Hand, ob sie Max Verstappen überhaupt brauchen. Dann ist die andere Frage, wenn Max Verstappen bei Red Bull glücklich ist, glaube ich auch, dass er da gerne bleiben wird. Denn du hast es angesprochen, er hat alle Freiheiten. Er ist der absolute Teamleader. Bei Red Bull wird man ihm die Türen in alle Richtungen eben offen halten. Und ich glaube auch wirklich, dass ein Max Verstappen eben auch Interesse daran hat, sich jetzt ein bisschen auszubreiten, seine Tätigkeitsfelder ein bisschen zu erweitern, vielleicht dann auch irgendwann mal den Luxus zu haben, wie ein Lewis Hamilton beispielsweise bei seinem Mercedes-Vertrag am Ende, dass vielleicht nicht mehr alle Medientermine unbedingt wahrgenommen werden müssen, dass man da vielleicht auch ein bisschen Vetorecht hat in gewisse Richtung, denn Max Verstappen, er hat dann auch zwei Kinder zu Hause, das dürfen wir auch nicht vergessen. Also ich glaube, Red Bull wird am Ende immer die Nummer eins und die attraktivste Adresse werden. Und wenn es sportlich gar nicht läuft, ja, dann hat er zwei Möglichkeiten, dann könnte es Mercedes werden. Und wie du sagst, wenn Fernando Alonso in Rente gehen sollte, das kann man bei ihm ja nie wissen, dann wäre Aston Martin sicher ein heißer Kandidat. Aber ich glaube, Max Verstappen, das wird man wirklich erst beantworten können, wenn wir ungefähr in Richtung des Silly-Season-Fensters gehen. Denn dann wissen wir die Leistung einzuschätzen der einzelnen Teams, dann wissen wir so ein bisschen die Entwicklungsstände. Und ich glaube, dann werden sich vielleicht Türen öffnen, aber erstmal glaube ich, dass Max Verstappen bei Red Bull sehr gut aufgehoben ist und wenn, und dann demnach sah es zumindest in Barcelona erstmal nicht aus, wenn dieser Motor keine komplette Fehlentwicklung ist und das Auto vorne mitfahren kann, dann glaube ich, gibt es für ihn auch wenig Gründe zu wechseln.
Ferrari ist ja auch noch da. Würde ich auch nicht ausschließen, dass ihn das reizt, aber das hat er ja selber schon gesagt. Ferrari, wenn, dann glaube ich nur, wenn Ferrari auch oben ist. Ich glaube nicht, dass er Ferrari fahren wird, nur um Ferrari zu fahren, sondern wenn er Ferrari fährt, also wenn sich die Möglichkeit ergibt, Ferrari zu fahren und er weiß, mit Ferrari kann er Weltmeister werden, dann wird er das machen. Weil ich glaube, das ist dann nochmal so dieses Besondere, auch diese Verbindung zu Michael Schumacher, diese enge Verbindung, die die Familie Verstappen zur Familie Schumacher auch hat, das würde ihn schon reizen. Aber nicht, wenn er weiß, Ferrari ist irgendwie Platz 3 oder 4, was er jetzt auch nicht, hat er keinen Bock drauf. Eine letzte Frage von Instagram für dieses Take noch von Sören oder Sören, ich denke mal heißt Sören. Mich würde interessieren, was ihr an Formel-1-Literatur neben den Büchern von Stefan Ehl und Christian Nimmervoll empfehlen könnt, auch in englischer Sprache. Also für mich gibt es da natürlich das Buch von Adrian Newey, ne? How to Build a Car, sicherlich ein Muss für Formel-1-Fans. Meine Lieblingsautobiografie oder Biografie ist von Nigel Mansell, Staying on Track, eine sehr, sehr interessante Biografie über einen Fahrer, der doch schwierig war, Zeit seiner Karriere und auch sehr deutliche Meinungen hat, die manchmal vielleicht auch so ein bisschen sehr verschroben sind in seinem Buch, aber genau, Dennis hält es bei YouTube, wenn ihr auf YouTube Starting Grid guckt, da könnt ihr übrigens abonnieren, auf die Glocke hauen, dann kriegt ihr jede Woche Mittwoch auch YouTube als Podcast. Er hat es natürlich auch. Wie ich finde, eins der besten Biografien, die ich in den letzten Jahren gelesen habe. Ansonsten, also was ich euch nicht empfehlen kann, ist die Biografie von Willi Weber. Also davon lasst ihr besser die Finger. Genauso wie das Buch von Kimi Räikkönen.
Die habe ich beide auch hier.
Ja. Also das Willi Weber Buch ist glaube ich, ist Captain Blaubeer von Walter Mörs, nur von Willi Weber. Und Kimi Räikkönens Buch fand ich leider sehr langweilig, muss ich gestehen. Also das hat mir nicht so gefallen. Gibt es aber, glaube ich, auch in deutscher Sprache. Und die Biografie von Mark Webber, die hat mir auch nicht so gefallen. Die war auch etwas dröge. The Mechanic. Ist auch ein sehr, sehr gutes Buch von Elvis Priestley, ehemaliger Mechaniker bei McLaren, der übrigens auch über diese Geschichte gesprochen hat, wie sie mit Kimi Räikkönen eine Woche gesoffen haben, mal irgendwann. Das war sehr witzig, ist auch eine sehr, sehr gute Biografie oder sehr, sehr gutes Buch. Da gibt es auch auf Englisch. Und das sind so die, die ich so im Kopf habe, die ich empfehlen oder nicht empfehlen würde zu lesen. Hast du noch mehr?
Ja, ich gucke gerade, ich habe ja tatsächlich meine Bücherwand hier hinter mir. Also was ich noch, ich darf immer nicht vergessen, mich dann wieder zum Mikro zu drehen.
Profi, ne?
Ja. Christopher Hilton, Ayrton Senna, finde ich ein sehr, sehr tolles Buch. Dann, ich muss noch kurz gucken, wie es heißt, Triumph und Tragödien der Formel 1 von Professor Sid Watkins. Auch ein wirklich sehr, sehr spannendes Buch, was auch über eben die Anfänge des Safety Cars und vor allen Dingen der medizinischen Versorgung in der Formel 1 geht. Das hatte ja in den frühen Jahren teilweise drastische Zustände. Also das wären jetzt noch zwei, die ich dazu werfen würde. Von Hilton das Buch über Alain Prost. Habe ich auch gelesen, auch ein sehr schönes Buch, wo er auch sehr auf die Rivalität mit Ayrton Senna eingeht. Und zum Abschluss, das Buch, was mein erstes Formel-1-Buch tatsächlich, weil ich es von meinem Papa in jungen Jahren geschenkt bekommen hat, ist die Biografie von Niki Lauda. Die kann ich auch nur wirklich ans Herz legen. Da habe ich tatsächlich noch eine Erstausgabe von aus dem Erscheinungsjahr. Die hat mein Papa mir irgendwann mal weiter vermacht für mein Bücherregal. Und ja, das habe ich als Kind tatsächlich schon gelesen.
Ja, es gibt sehr viele gute Bücher. Aber das sind so unsere Empfehlungen. Wenn ihr noch mehr habt, schreibt sie uns gerne in die Kommentare unter unsere Social-Media-Kanäle. Seid ihr herzlich zu eingeladen oder unter unser YouTube-Video. Und ihr könnt Spotify nutzen, Apple Podcast nutzen. Ihr könnt Starting Grid überall hören, wo es Podcasts gibt. Also einfach danach suchen. Die meisten Sachen haben wir auch verlinkt, ebenso wie unsere Gruppen Starting Grid F1 Fans bei Facebook, Starting Grid Fans bei Telegram und unseren Discord-Channel. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Wir sind auf Instagram, X und auf Facebook. Da könnt ihr uns folgen. Dennis und mir könnt ihr natürlich auch gerne folgen, wenn ihr möchtet, auf Instagram zum Beispiel. Und jetzt würde ich sagen, machen wir noch mal eine kurze Pause und beantworten noch ein paar weitere Fragen. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Die Nacht vom 30. auf den 31. Dezember 2022 in einem der exklusivsten Nachtclubs von Barcelona, dem Sutton. Danny Alves ist auf Besuch in der alten Heimat. Jetzt hat er frei und er will feiern. und der Fall beginnt genau hier, in dieser Nacht. Eine 23-jährige Frau erhebt später schwere Vorwürfe. Sie sagt aus, Alves habe sie und zwei Freundinnen in den VIP-Bereich eingeladen. Zunächst sei die Stimmung locker gewesen. Dann, so ihre Darstellung, sei sie mit ihm in einen separaten Raum gegangen, der sich später als Toilette entpuppte. Dort habe er sie gegen ihren Willen zu sexuellen Handlungen gezwungen.
Der ganze Fall ab sofort bei Tatort Sport.
Ihr hört weiterhin Starting Grid, den Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de und wir gehen wieder auf Spotify mit der Frage von Südspecht. Abgesehen von der sportlichen Performance, was muss Isaac Hadjar in der kommenden Saison tun, in der Kommunikation intern, extern, in seinem Auftreten, um neben Max Verstappen zu bestehen? Und was sollte er nicht tun?
Das ist eine sehr gute Frage. Was er nicht tun sollte, das kann er, glaube ich, bei Pierre Gasly, Alexander Albon und Liam Lawson nachfragen. Was er tun sollte, ich glaube, er muss bereit sein, also das ist meine Meinung jetzt ganz, ganz objektiv, sein Ego ein bisschen wegzuschaffen, denn ich glaube, ein Max Verstappen, den greifst du eben nicht an. Das heißt, du musst bereit sein, eben auch gerade bei der Einstellung des Autos vielleicht Feedback der Ingenieure auch Seiten von Max Verstappen anzunehmen. Du musst dir, glaube ich, schon bewusst sein, dass du im Normalfall eben gegen Max Verstappen kein Land siehst, beziehungsweise, dass Max Verstappen die Nummer eins ist. Das ist, glaube ich, sehr schwer für einen Rennfahrer, weil ich glaube, jeder der 22 Fahrer, die wir nächstes Jahr im Grid haben, der möchte eigentlich Weltmeister sein und der möchte eigentlich das Rennen gewinnen, wenn er antritt und die Ampel eben ausgeht. Und das ein bisschen zu akzeptieren und eben versuchen, solide seine Leistung zu bringen, vielleicht auch eben nicht mit großem Tara. Ich glaube aber, dass Isaac Hadjar dieses erste Jahr, und da erinnere ich mich auch wirklich noch an Australien, an diese Bilder, als er in der Einführungsrunde gecrashed ist, ich glaube, der hat schon sehr, sehr viel Bodenhaftung bekommen in diesem Jahr. Und wenn er das so weitermacht, wie er es letztes Jahr gemacht hat, kann ich mir vorstellen, also es kann auch sein, dass er, wenn ich es jetzt sage, dass er nach dem vierten Rennen wahrscheinlich auch wieder rauskatapultiert wird, aber ich glaube, er könnte einer sein, der erstmal solide hinter Max Verstappen seine Karriere aufbaut, und Sergio Perez hat es gezeigt, auch mit einem Max Verstappen als Teamkollegen kannst du Rennsiege einfahren, kannst du Pole Positions holen, und das wäre, glaube ich, erstmal das Wichtigste, und wenn er das hinkriegt, glaube ich, ist ihm schon sehr, sehr geholfen, und ich fände es auch schön, wenn dieser Fluch des zweiten Red Bull-Fahrers endlich ein Ende findet.
Ich finde, er sollte nicht zu selbstbewusst sein nach außen. Er soll ruhig zeigen, dass er weiß, was er kann, aber er sollte nicht zu großmaulig werden nach außen und nicht zu viel Erwartungen schüren, sondern demütig bleiben. Nicht zu demütig, also nicht irgendwie unterwürfig werden oder sowas. So ein gesundes Mittel finden und sich auch vielleicht nicht zwingend mit Max Verstappen vergleichen, immer. Und immer wieder, sondern sich auf sich konzentrieren. Sich auf sich konzentrieren, seine beste Leistung bringen. Und ich glaube, dann hat Isaac Hadjar alles an Bord sozusagen, um eine, du hast es wunderbar gesagt, eine sehr solide Karriere aufzubauen neben Max Verstappen. Das Ziel wird es nicht sein, Max Verstappen zu schlagen. Das Ziel muss es aber sein, für ihn eine so solide Karriere aufzubauen bei Red Bull, dass man sich danach auf ihn konzentriert und dass man für ihn eine Nummer 2 holt. Und die Chance hat er jetzt. Jetzt hat er diesen Crash gehabt in Barcelona, ne? Geld out of your system fast, und dann kann es auch gut werden, hat man ja in Australien letztes Jahr gesehen, dieser Anfangsfehler, den er gemacht hat, und hinten raus hat da keiner mehr drüber geredet, im Gegenteil, man hat gesagt, hey, was für eine Geschichte eigentlich, ne? Erst diese Nummer in Australien und dann am Ende der Saison, wo jeder gesagt hat, ja, ist der beste Rookie gewesen, und ich glaube, der hat ja auch den Greedy gewonnen bei uns, und das zeigt ja auch, was er für einen Aufstieg hatte. Und ich glaube, einfach die Fehler so reduziert halten wie möglich, wenn er Fehler hat und wenn er Fehler selber macht, auch die Hand zu heben und zu sagen, ja, geht auf meine Kappe, muss ich besser machen, dann kann das was werden. Was er vermeiden sollte, ist wirklich zu große Klappe und keine Ergebnisse, zu viele Crashes und sich nicht zu sehr gegen Max Verstappen zu stellen. Also wenn du jetzt in einem Duell bist, nicht dafür sorgen, dass die beiden crashen, weil das wird sehr schnell nach hinten losgehen, glaube ich. Und man hat immer die Möglichkeit, auch wenn das jetzt nicht so gesehen wird, Yuki Tsunoda wieder da reinzusetzen. Das sollte er wissen, weil das Gute ist vielleicht für ihn, dass es jetzt keinen zwingenden Bedarf gibt, einen Arvid Lindblad sofort hochzuziehen und auch kein Liam Lawson nochmal eine Chance bekommen wird bei Red Bull, sondern im Zweifel fliegt er komplett raus. Ja, und dann setzen sie Tsunoda wieder rein und dann gucken sie mal, was passiert. Aber ich glaube, er hat alle Chancen, das richtig gut zu machen für sich selber. Dominik bei Spotify möchte wissen, meint ihr, die wärmeren Temperaturen in Bahrain zeigen erst die wahre Zuverlässigkeit der Motoren? In Barcelona war es ja jetzt relativ kalt und man hatte, denke ich mal, nicht so große Probleme mit dem Kühlen der Motoren. Da könnte es in Bahrain den ersten echten Härtetest geben. Deswegen zeigt man in Bahrain nur die letzte Stunde live. Ja, das ist auch witzigerweise eine Theorie, die durch die Gazetten geht, dass man ja sogar wollte seitens der Teams, dass man den ersten Tag komplett außer der Öffentlichkeit macht nochmal. Jetzt ist es die letzte Stunde, die wir sehen können. Mal gucken, wie viele Autos wir auch fahren sehen werden dann oder eben nicht. Aber ist natürlich eine spannende Frage, ne? Weil die Temperaturen in Bahrain werden unweit höher sein als die in Barcelona. Wir werden dann auch schon weitere Veränderungen am Auto sehen. Vielleicht noch mehr Lufteinlasskiemen, Luftauslasskiemen, wie auch immer. Nochmal eine Veränderung an den Lufteingangsanlagen der Autos. Also nochmal eine Veränderung am Bodywork dann auch. Und ich glaube wirklich, dass den Punkt, den Dominik aufmacht, diesen ersten Härtetest für die Motoren, wie gut das wirklich funktioniert, diese erste Testwoche in Bahrain wirklich bieten kann. Und dann kann ich es schon ein Stück weit verstehen, dass man sagt, wir wollen nur eine Stunde zeigen, weil auch da geht es darum, gut, welches Bild willst du nach außen geben? Ne? Also im Grunde ist diese erste Testwoche in Bahrain ja wieder ein erweiterter Shakedown. Eben bei heißeren Temperaturen auf einer anderen Referenzstrecke für die Formel 1. Aber in der zweiten Bahrain-Woche, da muss es dann sitzen. Da guckt die ganze Welt zu, da guckt die ganze Welt 8 Stunden lang zu. Und da erwartet man dann auch was von den Teams. Deswegen, ja, nochmal, wir haben das letzte Woche besprochen. Es ist natürlich eine scheiß Situation für uns, weil wir gerne viel mehr sehen möchten. Aber ja, für die Teams ist das erneut ein wichtiger Test jetzt in Bahrain, um zu gucken, passt das alles, funktioniert das alles auch bei heißeren Temperaturen?
Ganz genau, also es wird ein Härtetest werden, es wird anders sein. Die Teams werden mehr darüber lernen, wie sie diesen Motor eben kühlen können, weil sie jetzt in der heißen Wüstenluft eben das erste Mal mit größeren und beziehungsweise höheren Temperaturen konfrontiert werden. Und ja, ich weiß noch nicht wirklich, was ich davon halten soll, dass man den Test wieder limitiert für die Zuschauer. Auf der einen Seite denke ich mir, es steht ja nirgendwo geschrieben, dass wir ein Recht haben, bei Testfahrten dabei zu sein. Am Ende des Tages ist die Formel 1 dafür da, 24 Rennwochenenden uns zu präsentieren. Auf der anderen Seite möchte man sie jetzt halt endlich auch mal fahren sehen, man möchte endlich Zeiten sehen, man möchte wissen, wo sie stehen. Aber ich glaube, wenn man den Teams da die Möglichkeit gibt, sich noch weiter auszuprobieren, wie du sagst, gucken, wie funktioniert es mit dem Bodywork, mit der Kühlung. Es werden ja wahrscheinlich auch die ersten Updates am Chassis schon, beziehungsweise an der Aerodynamik schon kommen. Und dann bin ich trotzdem froh und dankbar, wenn wir in Australien Rennen sehen, wo möglichst viele Autos auch ins Ziel fahren, wo wir keine größeren Probleme haben. Jetzt, man mag sich nicht ausmalen, was das für ein Image-Schaden für die Formel 1 wäre. Das darf man ja auch nicht vergessen, wenn jetzt plötzlich da massenhaft Autos liegen bleiben. Denn man hat diesen neuen Weg eingeschlagen für die Hersteller. Audi ist unter anderem reingekommen, eben weil dieses Reglement jetzt so ist, wie es ist. Wir haben mit Cadillac einen neuen Hersteller. Die Bühne wird immer größer und wenn jetzt irgendwie ein Debakel erleben würde, wäre das schon sehr frustrierend. Von daher gebe ich persönlich den Teams und der Formel 1 gerne die Zeit da, das alles richtig auszutesten und dann wirklich ein tolles erstes Rennen zu haben in Australien und hoffentlich vorher bei Bahrain 2 eben schon wirklich Testfahrten, aus denen wir dann auch was lesen können und die wir uns angucken können, wo wir drüber diskutieren können, und dann bin ich auch fein damit. Aber ja, es ist verständlich irgendwo, weil es leuchtet immer mehr Spotlight auf die Formel 1 und gerade dieses Reglement, wir haben E-Fuels, die haben wir auch immer noch nicht in den Autos gehabt, das darf man auch nicht vergessen. Wir haben den hohen Elektroanteil und das möchte man natürlich nicht im schlimmsten Fall zu irgendeinem Debakel verkommen lassen, weil die Teams sich vielleicht, wenn die TV-Kameras schon an sind, nicht so auf die Strecke trauen und vielleicht da den einen oder anderen Punkt noch nicht austesten wollen. Von daher bin ich erstmal fein damit und ja, ich denke, Bahrain wird definitiv anders werden als Barcelona.
Die nächste Frage, die darfst du gerne beantworten, Dennis, die ist von EQ, Hashtag Vincent Weiß-Fan. Ja. Grüße bei Spotify. Könnt ihr mal intensiver in das Thema Aston Martin gehen? Weil ich verstehe noch nicht ganz, was jetzt gut am Auto ist und was nicht. Ich muss ja zugeben, ich bin Fernando Alonso-Fan. Es würde mich voll interessieren, Wenn ihr das einbauen könnt, wäre super. Was glaubt ihr, wie die Chancen für Fernando Alonso stehen? Ich finde, Alonso hätte es auch mal verdient. Mein Favorit ist ja der Aston Martin.
Ja, das ist ja so ein bisschen die Gretchenfrage an der Geschichte. Also das Problem ist, wir können erstmal nicht wissen, was. Wir wissen, das Auto ist sehr anders als die anderen. Es ist wesentlich radikaler designt, wesentlich innovativer augenscheinlich. Aber ob es gut ist, das werden uns tatsächlich erst Testfahrten und der erste Grand Prix sagen. Das gleiche haben wir mit dem Motor. Aston Martin arbeitet jetzt als einziges Team mit dem neuen Honda-Motor. Honda ist eigentlich ein sehr guter und solider Motorenhersteller in der jüngeren Formel-1-Geschichte und in der längeren sowieso. Also vielleicht für all diejenigen, die auch noch nicht ganz so lange sind. Also Honda hat in den 80ern und Anfang der 90er viele Weltmeisterschaften gewonnen mit Williams und mit McLaren damals. Und jetzt eben diese Red Bull-Ära gehabt. Das heißt also, die Parameter für Fernando Alonso und Aston Martin sind eigentlich gut. Man hat mit Adrian Newey den wahrscheinlich besten Aerodynamiker der jüngeren oder mittlerweile eigentlich auch schon längeren Formel-1-Geschichte. Der ist ja auch schon ein paar Jahre dabei. Man hat mit Honda einen sehr, sehr guten Motorhersteller und man hat ein Auto, was auf den ersten Blick eben doch an vielen Punkten anders aussieht als die der Konkurrenz. Die Sache ist, da muss ich nochmal an 2022 oder 2023 erinnern, ich glaube 2023 war es, die berühmten Zero-Pods von Mercedes. Da wissen wir auch, das war eine Sache, die war auch radikal anders als bei den anderen Teams. Wir haben alle geglaubt, dass wir da den heiligen Gral stehen haben, der jetzt allem um die Ohren fahren wird. Und die Zero-Pods haben einfach nicht funktioniert. Also da der Aston Martin auch die wenigsten Testkilometer hat, wird es schwer sein, da dir jetzt Hoffnung oder Angst zu machen, also beides nicht. Es kann einfach alles passieren. Also man hat, nochmal die Parameter, man hat Fernando Alonso, einen der besten Fahrer in der Formel 1. Man hat mit Honda einen Motorhersteller, der weiß, wie man Weltmeisterschaften gewinnt. Und mit Adrian Newey, ein Designer und jetzt Teamchef, der Weltmeisterschaften gewonnen hat mit so ziemlich allen Teams, in denen er in den letzten Jahren tätig war. Also mit Williams, mit McLaren, mit Red Bull. Mit allen hat er Titel gewonnen. Also die Parameter sind da. Jetzt aber explizit auf das Auto. Die Chancen stehen nicht schlecht, aber wir werden es wirklich erst sehen, wenn dieses Auto die ersten richtigen Runden dreht. Vielleicht dann eben nach Bahrain 1 können wir das nochmal ein bisschen aufbessern.
Frank möchte wissen, beziehungsweise er gibt einen Vorschlag. Ich würde es gut finden, wenn man aus Q3 ein Einzelzeitfahren der letzten 10 machen würde. Natürlich mit speziellen Reifen. Mit dem 26er Regelwerk sollte das mit diesen Autos doch wirklich interessante Rundenzeiten möglich machen. Ja, dieses Thema der Qualifikationen und Q1, Q2, Q3 ist eins, was immer wieder aufgemacht wird. Ich würde es ein bisschen umformulieren, Frank. Ich persönlich finde, so wie wir es aktuell haben, bei regulären Rennwochenenden würde ich es beibehalten. Ich würde nicht auf Einzelzeitfahren in Q3 gehen, an normalen Rennwochenenden. An Sprintwochenenden jedoch finde ich deine Idee super. Und zwar vor allem in der Sprintqualifikation. Weil es wird ja immer noch keine Reverse Grid geben, es wird da nicht an Veränderungen geben, aber das Problem, was ich an Sprintwochenenden habe, und das haben wir auch sehr oft hier im Podcast besprochen, du weißt einfach schon Samstag, was Sonntag passiert. Ja? Bisschen weißt du eigentlich schon Freitag, was am Samstag, was am Sonntag passiert. Und um das ein bisschen zu lösen, finde ich die Idee, dass man sagt, SQ3 ist ein Einzelzeitfahren, gar nicht mal so doof. Weil ja, dann ist natürlich ein bisschen Lotterie dabei, so ein bisschen mit dem Wetter und so, sehr, sehr abhängig davon. Aber es wird das Ganze extrem aufwürzen. Und wenn man sagt, Pirelli bringt dann für SQ3, sage ich mal, einen Satz Reifen mit pro Team, Spezialreifen für genau dieses SQ3, wo der Fan gar nicht weiß, was das für Reifen sind. Also ob das jetzt besonders harte Reifen sind, ob das besonders weiche Reifen sind, wie auch immer. Kann ja auch eine Lotterie sein zum Beispiel. Das wird dann ausgelost, was für ein Reifen das ist. Ist es ein Satz harter Reifen, ein Satz Medium Reifen, ein Satz Soft Reifen? Die müssen alle benutzen. Ich glaube, das wäre eine Lösung, was diese Sprintqualifikation echt nochmal so ein bisschen aufpeppen würde. Und auch diesen Transfer von Freitag auf Samstag, von Samstag auf Sonntag nicht so deutlich machen würde. Also ich fand Franks Idee super. Ich würde es aber wirklich nur an Sprintwochenenden in der Sprintqualifikation machen.
Also ich finde auch, dass das aktuelle Qualifying-Format im normalen Rennwochenende finde ich passend und gut. Also ich habe da schon meinen Spaß dran und meine Spannung. Ja, aber den Punkt, den ihr beide da habt für die Sprintwochenenden, finde ich auch persönlich richtig gut. Klar, es wird dann wahrscheinlich wieder Diskussionen über Track Evolution geben. Aber dann hat man vielleicht auch mehr Anreiz in diesem SQ2, eben nicht nur einfach versuche eine Top-10-Zeit zu bringen und bin da drin, sondern sich gleich eben für dieses für dieses Einzelzeitfahren in SQ3 eben auch auf die beste Position zu qualifizieren. Ich glaube, das Sprint-Quali-Format, das könnte dadurch echt profitieren, weil ich finde es auch sehr ermüdend und zeitweise weiß man auch, wie gesagt, wenn wir montags drüber sprechen, über das Rennwochenende, war es alles so gleich, dass du jetzt gar nicht mehr weißt, war jetzt Fahrer XY in der Sprint-Quali Dritter oder in der normalen Qualifikation Dritter. Und das wäre, glaube ich, schon was, wo du es auch reizvoll wieder machen könntest und vielleicht auch von einem ein bisschen trägeren Sprint abzulenken, weil du eben Feuer dafür im SQ hattest. Also würde ich mich tatsächlich in Gladbach-Leverkusener Remis-Manier Kevin anschließen.
So, eine Frage von Spotify beantworten wir noch. Den Rest beantworten wir in den nächsten Wochen. Ihr könnt gerne auch weitere Fragen immer wieder in die Spotify-Kommentare stellen. Die nehmen wir dann sozusagen für einen kleinen Mailbag dann immer mit auf. Richard möchte wissen, da Anthony Hamilton eine eigene Rennserie mit V10s starten möchte, ist das eine große Gefahr für die Formel 1, beziehungsweise für viele Fans, die das interessanter finden, die der Formel 1 in den Rücken kehren werden? Was denkt ihr, wird die Formel 1 dadurch Fans verlieren? Ah, Martin heißt es, aber sein Nickname ist Richard, wie auch immer. Ja, diese Anthony Hamilton-Serie, die da gestartet wird, wo noch gar nicht wirklich irgendwie viel zu bekannt ist, oder? Also ich meine, es gibt eine Homepage, aber gibt es da jetzt noch mehr, wo man was Handfestes hat, oder was plant er da? Ist das nicht mehr so eine Nachwuchsnummer?
Also ich glaube auch nicht, dass es da eine Ernte. Also wenn wir eins aus der Geschichte der Formel 1 ja gelernt haben, wie oft wollten sich Teams abspalten, wie oft wollten man Piratenserien machen und das auch zu Zeiten, wo die Formel 1 absolut nicht rentabel war, wo sie eher eine Geldverbrennungsmaschine war für die Hersteller, so ehrlich müssen wir sein. Und die Formel 1 ist jetzt auf einem so soliden Fundament gegossen. Also die Teams verdienen Geld, die Hersteller verdienen Geld damit. Die Formel 1 ist im Mainstream zurück, was sie jahrelang eben auch nicht war. Wir reden immer noch davon, dass auch Kevin und ich vielleicht dieser Tage Oscar-Preisträger werden, weil wir in einem Oscar-prämierten Film...
So, nämlich...
Wäre das eigentlich sehr arrogant, wenn ich bei Instagram dann reinschreiben würde, Oscar-Preisträger? In die Caption, oder wie man das nennt. 30er setzt sich durch, ne? Zurück zum Punkt. Ich glaube, die Formel 1 ist so solide. Ich
muss mal Marvin Wildhage fragen, ob er uns einen Oscar besorgen kann.
für den Background. Ja, das wäre doch gut. Ja, es ist einfach so, die Formel 1 ist so solide wie nie und ich glaube, keine Serie hat derzeit die Chance, irgendwie die Formel 1 in Verdruss zu bringen oder großartig Fanmassen. Sicher, es gibt immer Liebhaber, die sagen, der V10 und für mich war es auch der V10, der natürlich viele Emotionen in mir weckt, aber deshalb würde ich jetzt nicht der Formel 1 in den Rücken kehren, weil eben diese Geschichte, Heritage der Formel 1, ja auch das ist, was es ausmacht. Von daher, wenn es eine Nachwuchsserie werden sollte, ich habe wirklich auch nur so ganz kleine Gerüchte darüber gehört. Wenn es eine Nachwuchsserie sein sollte, die vielleicht auch Talenten, vielleicht auch dann eben nach dem Vorbild seines Sohnes, aus verschiedensten Kulturen und aus verschiedensten Geschlechtern eben die Möglichkeit gibt, da Rennsport zu machen, fände ich das super. Dann wäre der V10 sicher eine schöne Beigabe für das Ganze. Wenn man da eben Talente fördert, vielleicht auch eben genau die Talente, die sonst keine Chance hätten. Das fände ich eine schöne Vorstellung. Das ist auch eigentlich, muss ich auch sagen, eher das, was ich auch mit Familie Hamilton verbinden würde. Also jetzt eine Piraterieserie, kann ich mir nicht vorstellen, dass es das wirklich das Ziel von Anthony Hamilton ist. Also eine diverse Serie vielleicht für eben Nachwuchstalente aus allen Regionen, wie gesagt, männlich, weiblich, divers, die da antreten können, die die Chance haben, vielleicht eben normalerweise kein Geld dazu haben und Das wäre schon eher das, wo ich sehen würde. Als reine Piratenserie fände ich es jetzt ehrlich schwach und hätte, glaube ich, auch null Chance, irgendwie wegen einem V10 die Formel 1 irgendwie in Verdruss zu bringen.
Plus, ich glaube, dass das nächste Motorenreglement durchaus die Chance hat, wieder ein V10-Reglement zu werden. V8-Reglement. V8 oder V10. Eins von beiden. Mit E-Fuels, mit vielleicht der Abkehr von Hybridmotoren, je nachdem, wie die anderen Hersteller mitgehen würden. Ja? Weil das ist ja auch nicht ganz klar, ob General Motors sagt, aber wir haben uns auf was anderes geeinigt, oder ob ein Audi sagt, wir möchten das eigentlich gar nicht. Aber ganz von der Hand weisen würde ich es nicht, dass es einen Vorstoß geben wird, das auch in der Formel 1 wieder zu haben. Und dann weiß ich nicht, ob die Strahlkraft eines Anthony Hamilton größer ist als die Strahlkraft der Formel 1. Und ganz ehrlich, wenn jemand wegen des Sounds, also weil im Endeffekt darauf geht es ja eigentlich, weil von der Leistung her sind die Autos ja super kraftvoll. Von der Geschwindigkeit her sind die Autos super schnell. Es geht den Leuten um den Sound. Also den Leuten, die das kritisieren, geht es vor allem um den Sound. Vielleicht muss man das ein bisschen präzisieren. Ich weiß aber nicht, ob das ein zu kleiner Pull-Faktor dann für die große Masse ist. Ich meine, ein paar werden gehen, ein paar werden kommen. So ist es aber in der Fluktuation generell, wenn du so eine Serie bist wie die Formel 1. Ich glaube aber, dass gerade neue Fans gar nicht mehr so diesen Bezug zur Lautstärke haben und zu diesem Sound, den es früher gab, sondern die den Sound, den die Formel 1 jetzt hat, eigentlich sehr, sehr gut finden und ausreichend finden. Und auch an der Strecke ausreichend finden, weil man sich eben noch unterhalten kann. Manche wollen das nicht, die wollen, dass denen das Trommelfell platzt und für die gibt es das dann vielleicht wieder und die gehen dann dahin. Ja, dann gehen die halt dahin. Aber der Rest bleibt bei der Formel 1. Also ich bin da bei dir, Dennis. Ich glaube nicht, dass eine solche Serie jetzt irgendwie die große Gefahr für die Formel 1 ist. Dafür ist die Marke Formel 1 einfach so stark. Vor 11 Jahren, 2015, kurz bevor Liberty eingestiegen ist, wenn man das da gemacht hätte, da wäre es anderes gewesen. Wenn man da dann auch, wo die Lage der Formel 1 einfach eine andere war, ohne Apple-TV-Deal, ohne Filme, ohne Marken, die in die Formel 1 reinkommen, Hersteller, OEMs, die in die Formel 1 reinkommen, auf einer ganz anderen Ebene, wie sie damals reingekommen sind, da wäre es vielleicht möglich gewesen. Und ja, ich glaube, dass Anthony Hamiltons Vorhaben sicherlich ein hehres Vorhaben ist, dass er da was erreichen möchte. Aber ich glaube, er wird nicht erreichen, dass die Formel 1 dadurch größeren Schaden nimmt. Denn dafür ist die Formel 1 einfach viel, viel, viel zu stark. Stark sind eure Fragen heute auch wirklich, muss ich sagen. Und deswegen machen wir nochmal eine kurze Pause und schwenken nochmal rüber zu Instagram. Wir wollen noch ein paar Fragen reinnehmen, bevor wir dann den Laden dicht machen für heute. Deswegen bleibt dran hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Die große Q&A-Folge, bevor es in die erste Testwoche Bahrain geht. 8 bis 17 Uhr übrigens immer. Die Laufzeiten bei Sky und F1 TV seht ihr aber nur die Stunde von 16 bis 17 Uhr, also die letzte Stunde des jeweiligen Testtags von Donnerstag, von Mittwoch bis Freitag. Nächste Woche Montag werden wir dann natürlich hier im Podcast drüber sprechen und in der Woche drauf, dann vom 18. bis zum 20. Februar, gibt es die volle Dröhnung Testfahrten von 8 bis 17 Uhr dann bei den Kollegen von Sky in Deutschland und F1 TV dann live zu sehen, komplett. Und auch da werden wir dann in der Woche drauf dann drüber reden und dann gehen wir mehr und mehr in Richtung Saisonvorschauen, dann werden wir unsere Einschätzungen machen, unsere Bold Predictions, unsere, euch so richtig in Stimmung bringen, bevor es dann in 4 Wochen losgeht beim großen Preis von Australien in Melbourne. Also wir haben Bock hier auf diesen Saisonstart 2026 und ihr hoffentlich auch. Deswegen abonniert ihr den Podcast überall, wo es Podcasts gibt, auf YouTube und dann verpasst ihr garantiert keine Folge von Starting Grid bis zum Saisonstart in Melbourne. Bei Instagram möchte Christoph wissen, was glaubt ihr, wie wird sich Kimi Antonelli in dem vermeintlich sehr starken Mercedes schlagen, Dennis?
Ich glaube, es wird definitiv noch ein weiteres Lehrjahr für ihn sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er dieses Jahr einem George Russell schon gefährlich werden kann im Kampf um eine potenzielle Weltmeisterschaft. Ich glaube aber, dass ein Kimi Antonelli jemand ist, wenn das Auto wirklich läuft und siegfähig ist, dass wir vielleicht dann den ersten Rennsieg für eines Kimi Antonellis sehen. Auch Achtungserfolge gegen George Russell. Ich glaube aber, die Konstanz, die du brauchst in einem WM-Kampf, und das haben wir ja auch bei Oscar Piastri gesehen, der war immerhin schon in seinem dritten Formel-1-Jahr, Dann brauchst du eben auch Erfahrung. Dann brauchst du eine gewisse Sicherheit und gewisses Vertrauen in dich, in deine Abläufe, in dein Team. Und ich glaube einfach, wenn es drauf ankommt, wird Dean George Russell mehr haben als ein Antonelli. Aber wie gesagt, ich glaube, wir sehen 2026 definitiv den ersten Sieg von Kimi Antonelli.
Ja, das glaube ich auch. Ich denke, dass er nochmal einen Schritt machen wird. Ich finde, er ist auch im Laufe der letzten Saison viele Schritte gegangen für sein junges Alter und für seine geringe Erfahrung in der Formel 1. Und deshalb, wenn das Auto ihm liegt und wenn das Auto nach seinem Geschmack auch funktioniert, würde ich nicht so weit gehen, dass er George Russell gefährlich werden kann um die Weltmeisterschaft. Das wird auch eine weitere Frage dann später beantworten. Aber ein paar Siege sehe ich auf jeden Fall. Und wir hatten es ja bei einer Frage vorhin auch, wenn man davon ausgeht, dass die beiden auf Platz 1 und 2 reinkommen, das traue ich ihm dann auch zu. Ich traue es ihm dann auch zu, wirklich als Vize-Weltmeister durchzukommen in dieser Saison. Aber da muss ja auch vieles zusammenkommen. Trotzdem, auch er fährt um seine Zukunft. Das dürfen wir nicht vergessen. Ja, also ich glaube, er hat mehr Druck als George Russell, zu beweisen, dass er in der Lage ist, sich zu steigern, auch sukzessive und deutlich zu steigern. Und deswegen muss es noch einen weiteren Schritt geben für Kimi Antonelli. Und das wird auf jeden Fall eine Story, die wir sehr, sehr genau beobachten müssen, weil das wiederum einzahlt in diese ganzen Silly-Season-Themen. Ja, also da kann er auch wieder ordentlich reinrutschen. Aber ich traue ihm wirklich Großes zu dieses Jahr. JPP793 möchte wissen, wie wird das Formel-1-Reglement durch die FIA gestaltet und wie kommt es zu Schlupflöchern? Ja, wie wird das gestaltet? Natürlich gibt es verschiedene Menschen, die im Hintergrund, Nicolas Tombatzis zum Beispiel, für die Monoposti bei der FIA zuständig sind und das Reglement gestalten. Das könnt ihr euch einsehen, das technische Reglement, das sportliche Reglement. Und die Schlupflöcher entstehen durch Findigkeit sozusagen. Ne? Also die FIA legt das alles so zurecht, wie es halt passt, ist vielleicht der falsche Ausdruck. Aber es wird halt in einen Text gegossen, was sozusagen das ist, was die Teams leisten müssen. Das wird an die Teams weitergegeben und die Teams lesen sich das alles sehr genau durch. Viel, viel genauer, als wir uns das durchlesen. Und die erkennen dann genau in diesen Details, Detailformulierungen auch die Schlupflöcher. Wenn es zum Beispiel um Verdichtungsverhältnisse geht, wenn es zum Beispiel um Flügel geht, wenn es zum Beispiel um die Biegsamkeit von verschiedenen Elementen geht. Da wird dann genau gelesen und genau geguckt, wo kann ich das Reglement so ausreizen, Dennis. Und ich glaube, das ist ja auch genau das, was die Formel 1 ausmacht. Dieses so hart am Reglement zu arbeiten, aber auch über das Reglement hinauszugehen, ohne dabei aber gegen das Reglement zu verstoßen, um keine Strafe zu bekommen, das ist ein Stück weit so diese Story, die die Formel 1 schon seit vielen, vielen Jahren schreibt. Und dieses genaue Lesen, dieses genaue Schlupfloch finden, das ist im Grunde genommen das, was die Teams ausmacht, gerade die Top-Teams ausmacht, die da wirklich ganz starke Leute haben, die das auch sehr gut können.
Ja, ganz genau, denn es ist ja folglich, dass irgendwo diesen Graubereich zu suchen, der vielleicht textlich nicht ganz abgesichert ist oder eben irgendwo dazwischen steht, also zwischen dem, was verboten und was erlaubt ist. Und das ist die große Kunst. 2009 hat Brawn das damals mit dem Doppeldiffusor eben so weit getrieben, dass sie damit tatsächlich Weltmeister wurden. Und es ist halt dann eben spannend zu sehen, wie legen die Teams das aus. Dann wird es ja auch teilweise nochmal nachgeprüft und vielleicht dann auch nochmal genauer beschrieben, wenn, was ja auch sein kann, dass die FIA wirklich dachte, okay, das wäre abgesichert, aber es ist nicht so. Und von daher sind die Schlupflöcher eigentlich immer das Spannendste an einem Reglement. Und ich kann auch nur aus eigener Erfahrung sagen, wenn man als Formel-1-Fan diese Schlupflöcher kennt, dann kann man sie auch ins Privatleben mitfördern. Ich hatte da letztens einen Fall, da hat meine Frau mir in meiner kleinen Ecke im Wohnzimmer gesagt, ich wollte dann Regal aufhängen und sie sagte, nein, ich möchte nicht, dass da gebohrt wird. Dann habe ich Kleberegale dran gemacht und sie konnte nichts gegen sagen, weil ich habe die Lücke im Reglement meiner Frau gefunden und habe eben nicht gebohrt. Und genauso, natürlich jetzt ein bisschen übertrieben dargestellt, aber genauso funktioniert es eben. Ne? Man versucht, einen Passus im Text zu finden, der etwas nicht verbietet, aber gleichzeitig sich ja eben im Rahmen bewegt. Und da sind in der Formel-1-Geschichte schon sehr, sehr spannende Sachen rausgekommen. Ich erinnere da auch an die, ich glaube, das war in den 70ern, ne? Wo Niki Lauda auch hinten in Schweden bei einem Rennen hinten den Staubsauger dran hatte. bei Alfa Romeo war das, glaube ich, ne? Ist er da für Alfa Romeo gefahren? Genau, da hat man auch hinten so eine Art Gebläse hinten dran gehabt. Viele, viele Ältere werden sich daran noch dran erinnern. Und das Auto hat sich so an die Straße festgesaugt, dass es eben, dass das Auto locker gewonnen hat. Am Ende wurde es dann nachträglich auch verboten, aber erstmal war es auch scheinbar ein Schlupfloch damals. Und das macht eben so ein Reglement auch immer so unvorhersehbar.
Dann haben wir die nächste Frage reinbekommen, und zwar von Jack die Tulpe bei Instagram. Wird es wieder einfacher, dem vorausfahrenden Auto zu folgen? Dirty Air und Regen. Das hoffen wir. Das hoffen wir, dass insbesondere bei Regen mal die Gischt weniger wird, weil dieser Unterboden nicht mehr so das ganze Wasser aufsaugt und dann natürlich durch die Reifen nach oben verteilt, sondern dass der glatte Unterboden dafür sorgen wird, dass das wieder besser möglich sein wird. Wir haben auch ein paar Bilder gesehen aus Barcelona, wo es geregnet hat. Da war die Gischt tendenziell ein bisschen geringer, aber hat es jetzt auch nicht so geregnet, dass man das deutlichst sehen konnte. Vom Gefühl her, von den Bildern her, war es aber nicht so schlimm wie vorher. Und ich weiß gar nicht, kann man in Bahrain die Strecke künstlich bewässern? Ich glaube ja, ne? Irgendwas
ja, wahrscheinlich, also das werden sie hinkriegen. Ich glaube aber auch tatsächlich, bei Regen wird es wahrscheinlich wirklich besser werden, einfach weil wir eben diesen Ground-Effekt nicht mehr haben. Ich kann mir aber vorstellen, dass die Dirty Air wieder ein Problem wird, weil wir ja eben wieder mit vielen Flaps und kleinsten Details auf der Karosse oben arbeiten, die Luft wahrscheinlich verwirbeln wird. Aber im Regen könnte ich mir vorstellen, ich weiß gar nicht, aber es ist auch nichts angedacht, irgendwie einen speziellen Regentest da nochmal durchzuführen. Ne? Ich glaube, bei den 2022er Autos hat man doch, glaube ich, sogar bewusst da so ein bisschen drauf geachtet, ne? Dass man die mal im Regen probiert.
Ja, aber diesmal nicht. Also es gibt keinen gesonderten Regentest. Was die Dirty Air angeht, da gehen wir jetzt mal davon aus, dass es zu Beginn des Reglements besser wird und je länger das Reglement dauert, dass es wieder schlechter wird. Also das ist halt so auch so ein bisschen der Gang der Dinge in der Formel 1 in den letzten Jahren, dass wenn du Reglementverschiebungen hast, dass es am Anfang alles super ist und die gut hintereinander herfahren können und auch lang hintereinander herfahren können, ohne dass es Strömungsabrisse gibt. Aber je länger das Reglement dauert, je mehr sich einander annähern und je mehr sich quasi ein Konzept durchsetzt, ja, desto mehr hast du auch diesen Dirty Air-Effekt wieder. Aber wiederum, dadurch, dass der Unterboden und der Diffusor eine andere Wichtigkeit einnimmt, könnte es auf längere Sicht besser werden mit der Dirty Air. Aber auch das, reine Hypothese. Aber ich würde so final beide Fragen mit Ja beantworten. Ich glaube, es wird einfacher hintereinander herzufahren und es wird auch besser werden, bei Regen unterwegs zu sein. Dann haben wir eine Frage von Hendrik, geht in die gleiche Richtung. Was glaubt ihr, werden die Überholvorgänge aufgrund des neuen Reglements, wenn die sich ändern, werden die besser werden? Ja, wir haben jetzt die doppelte aktive Aerodynamik. Nicht nur der Heckflügel kann flachgestellt werden oder kann aufgestellt werden oder runtergestellt werden, je nachdem, was man sich da einfallen lässt, sondern auch der Frontflügel. Das wird dann mit dem Override-Mode, mit dem Push-to-Pass im Grunde genommen, so ein bisschen erinnert das an das Curse, was man vor vielen, vielen Jahren mal hatte in der Formel 1, in den verschiedenen Sektoren durchaus dafür sorgen, dass wir an anderen Stellen vielleicht Überholmanöver sehen, als nur an den reinen DRS-Punkten, die es davor gab. Da das Heranfahren und das vielleicht Nebendranfahren durch die verschiedenen Zonen, die du am Ende hast, die Rennleitung immer bekannt gibt, wo du die Flügel flachstellen kannst, wo du diesen Override-Modus nutzen kannst, wenn du in dieser einen Sekunde bist und für wie lange du ihn nutzen kannst, wie du ihn nutzen kannst, dass das schon dafür sorgen könnte, dass wir nicht mehr wie sonst diese statischen Überholmanöver gesehen haben, die immer an denselben Punkten waren, Dennis, sondern eben das Infield vielleicht auch wieder attraktiver wird für ein Überholmanöver, weil ja die Autos in den Dimensionen wieder ein bisschen reduziert haben, ein bisschen schmaler geworden sind, ein bisschen kürzer geworden sind, auch wenn es nicht viel ist, aber ein bisschen ist es ja, dass die Hoffnung zumindest besteht, dass wir Überholmanöver anderer Qualität dann jetzt sehen können.
Das ist tatsächlich mein größtes Problem, in Anführungszeichen, was ich noch mit dem Reglement habe. Ich habe noch keine Vorstellung davon, wie diese Rennen, wie die Dynamik in den Rennen sein wird. Also, wie du schon sagst, dem Vernehmen nach wird es wahrscheinlich andere Überholmanöver geben. Es wird aber alles damit stehen und fallen, wie setzen die Fahrer ihren Overtake-Modus ein, was wird die aktive der Runde, weil die werden ja alle auf der Geraden freischalten, was wird das für ein Verhältnis haben, und eben dann kommt auch die Dirty Air dazu, wie gut kannst du hinterherfahren, weil du eben dann auch mal hinterherfahren musst, weil du keinen Überschuss auf der Gerade einfach durch die reine aktive Aero haben wirst. Also ich kann mir echt noch kein Formel-1-Rennen vorstellen. Ich bin richtig voller Vorfreude, wie es dann wirklich wird, aber also wenn du mich jetzt fragst, ich könnte dir auch keinen Rennverlauf malen oder so, ob wir wieder irgendwie diverse Überholmanöver haben, die sich dann gegenseitig wieder aufheben, oder ob es statischer wird. Also ich hoffe natürlich besser, und ich hoffe, dass wir mehr und vor allen Dingen andere Überholmanöver sehen. Diese wir waren ja 2023 in Spa, ne? 2023 in Spa, glaube ich. 22 war es, ne? Wo wir Max Verstappens unglaubliche Aufholjagd gesehen haben und der einfach immer vor unserer Nase auf der Chemistrator einen nach dem anderen überholt hat. Also ich hoffe, es wird anders. Ich bin aber selber, könnte ich dir jetzt noch nicht sagen, wie es wird, ehrlicherweise.
Nee, ich auch nicht. Das müssen wir abwarten. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es eben so ist, dass das funktionieren könnte, dass es besser wird und dass die Überholmanöver auch anders werden. Das ist, glaube ich, auch das Ansinnen aller, ne? Dass es jetzt nicht mehr nur so ist, dass du an diesen DRS-Punkten die Möglichkeit hast, das hinzubekommen, sondern eben auch an Punkten, wo es vielleicht dann nicht so ist. Ja? Dann haben wir noch eine Frage von Tim. Wird das Rennen mit Straight- oder Cornering-Mode gestartet? Er spielt eben auch auf diese flachgestellten Flügel an. Cornering-Mode ist der Modus, wo die Flügel geschlossen sind. Straight-Mode ist der Modus, wo die Flügel offen sind. Und ich weiß es jetzt nicht sicher. Ich habe versucht, das technische Reglement gerade mal zu durchforsten, aber ich bin mir eigentlich zu 99% sicher, dass es der Cornering-Mode ist. Also, dass die Flügel geschlossen sein müssen beim Start.
Ja, also das, was ich rausfinden konnte vor der Folge, Kevins Anwalt hat mir ja die Fragen wieder zugeschickt, ist tatsächlich der Cornering-Mode, was auch Sinn macht tatsächlich, weil beim Start brauchst du ja noch Anpressdruck, du willst ja eben Grip generieren, damit du schnell vom Startplatz wegkommst, und deswegen, soweit auch ich das im Durchforsten rausfinden konnte, ist es der Cornering-Mode. Ich glaube, der Cornering-Mode ist ja der Z-Mode, ne? Ich glaube, Z und Y.
Ja, genau. Und dann die letzte Frage von Nils, und damit machen wir auch Schluss für heute. Wer wird Weltmeister? Ganz einfache Frage zum Abschluss, Dennis. Stand jetzt, 8. Februar ist die Aufnahme, 9. Februar die Veröffentlichung des Podcasts. Wer wird Weltmeister 2026? Was sich bis zum Saisonstart noch mehrfach ändern wird wahrscheinlich.
Fernando Alonso.
Okay. Ist das schon,
was sagst du?
Oder? Nein.
Nee, also ich schließe es zumindest nicht aus, ehrlich. Also wenn Newey da, wenn das Ding, also wenn der Aston Martin ein gutes Auto ist, der Honda-Motor funktioniert, dann sage ich, kann Fernando Alonso das machen?
Ich sage George Russell. Also Stand jetzt würde ich wirklich sagen, George Russell wird Weltmeister. Aber wie gesagt, Bahrain 1 steht an von Mittwoch bis Freitag. Vielleicht denke ich nächste Woche schon anders. Bahrain 2 steht an nächste Woche. Vielleicht denken wir beide dann schon anders. Das erfahrt ihr, wenn ihr dann auch reinhört, nächste und übernächste Woche, wenn wir dann endlich wieder über Testfahrten sprechen können. Aber wie gesagt, lasst uns weiter eure Fragen zukommen. Gerne auch per E-Mail, kevin.scheuren@meinsportpodcast.de. Wenn wir nach und nach dann abarbeiten, immer wieder hier reinbringen und so auch immer wieder ein paar eurer Fragen mit in den Podcast werfen. Und damit machen wir Schluss für heute. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, Dennis. Sehr viele interessante Fragen, die unsere Hörerinnen und Hörer hatten. Sehr viel Philosophisches ja auch schon fast. Leider einiges, wo wir halt abwarten müssen, aber wo wir, glaube ich, auch durch den Shakedown in Barcelona schon einen kleinen Eindruck bekommen haben, wie es werden kann. Und jetzt freue ich mich auf die Testfahrten in Bahrain. Auch wenn wir wenig sehen werden, versuchen wir das Beste daraus zu machen und nächste Woche hier drüber zu sprechen. Und wünsche dir, Dennis, eine schöne Woche und freue mich schon auf unseren Test-Talk zu Bahrain 1.
Kevin, das wünsche ich dir natürlich auch allen Hörerinnen und Hörern da draußen. Und ich werde auch alles aufsaugen, diese Testwoche. Und dann werden wir nächste Woche mal schauen, ob schon die ersten Hüllen fallen oder wie man im Dschungel sagt, wenn die Masken fallen.
Bis dahin wünschen wir euch eine richtig gute Woche. Bleibt gesund, passt aufeinander auf und keep racing.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep Racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.